Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot Bones and All von Luca Guadagnino. Ja, und jetzt gibt es direkt schon wieder die nächste Folge nach dieser langen Pause. Ich habe ja gesagt, ein bisschen was wollen wir zum Jahresende schon noch besprechen. Und dazu zählte auch Bones and All, ein Film, den ich auf meiner Watchlist hatte, seit ich davon gehört hatte. Es gibt ja immer so diese Filmemacher oder diese SchauspielerInnen, wo man sagt, okay, hey, da habe ich immer ein Auge drauf. Wenn die irgendwas Neues machen, das behalte ich jetzt immer im Blick. Die haben mich jetzt ein paar Mal sehr begeistert oder fasziniert. Gucken wir einfach mal, was das nächste ist und werfen einen Blick drauf. Das heißt nicht automatisch, dass ich mir das dann immer anschaue. Es gibt so ein paar Leute, die haben wirklich so einen Freifahrtschein bei mir. Oft besprochen, Christopher Nolan, Wes Anderson. So ein paar Leute gibt's, da gehe ich sowieso rein. So egal, was wie der Trailer aussieht, ob das jetzt gut aussieht oder nicht. In der Regel holt es mich auch ab. Und Luca Guadagnino schafft sich so langsam in diese Richtung. Wer ist das nochmal? Ist ein italienischer Regisseur und ist richtig, richtig bekannt geworden mit seinem Film Call Me By Your Name. Das war sein Riesenerfolg. Auch für die Leute in dem Film war das ein riesen Startschuss ihrer Karriere. Also auch Timothée Chalamet ist da richtig groß rausgekommen mit dieser Rolle, mit der Hauptrolle in diesem Film. Armie Hammer, der ja mittlerweile problematischer eher in den Schlagzeilen steht für sein Privatleben und was er dazu veranstaltet. Ich will mir da jetzt kein großes Urteil erlauben, weil ja, ist alles ein bisschen schwierig zu greifen, aber klingt nicht so cool, sagen wir es mal vorsichtig. Und ja, dementsprechend ist Armie Hammer auch vielleicht nicht in dieses Projekt involviert gewesen, aber Timothée Chalamet ist hier auch wieder am Start, womit wir auch schon ein bisschen darauf schauen, was vor der Kamera los ist. Aber ja, nochmal zum Regisseur zurück, Luca Guadagnino. Toller Regisseur, der sehr, sehr atmosphärische Filme macht und das hat mich bei Call Me By Your Name schon abgeholt, aber ich hatte ja zuerst seinen Film nach Call Me By Your Name gesehen und zwar hat er ein Remake gemacht und zwar Suspiria. Auch dazu gibt es eine Toffer-Offer-Folge. Das war das erste, was ich von ihm gesehen hatte und ich kannte halt den Original Suspiria nicht. Bis heute habe ich ihn nicht gesehen. Ich kenne ihn zwar, aber weiß halt nicht, wie gut jetzt das Remake dagegen steht, aber ich fand halt seine Version von dieser Story, von diesem Film ziemlich cool und ziemlich weird und ja, dann habe ich ja jetzt erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir ja erst unsere Folge zu Pride-Filmen gemacht und da endlich mal über Call Me By Your Name gesprochen und dann habe ich ihn auch endlich gesehen und war natürlich auch super begeistert und ja, dementsprechend dachte ich mir, gut, jetzt kommt Bones and All raus, ich gucke mir das jetzt einfach mal an und schaue, was da so abgeht. Was die Leute vor der Kamera angeht, habe ich schon gesagt, Timothée Chalamet spielt eine der Hauptrollen, die eigentliche Hauptfigur spielt Taylor Russell. Ich kenne sie gar nicht bisher, kann ich direkt sagen. Der größte Mainstream-Erfolg von ihr sind aktuell die Escape Room-Filme. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile zwei von. Sie spielt da immer die Hauptrolle. Das sind halt eher so unterhaltsame, teenie, ja, locker leichte Horrorfilme, so wie ich das wahrnehme oder verstanden habe. Und ansonsten war sie noch in Waves zu sehen, ein Indie-Drama, das ich gerne gesehen hätte, das ich schon lange auf der Watchlist habe. Aber ja, hat sich irgendwie noch nie ergeben. Ich habe mir noch nie die Zeit dafür genommen. Werde ich auf jeden Fall jetzt auch mal endlich mal machen, um zu gucken, wie sie denn in anderen Filmen wegkommt auch. Diese beiden Leute sind die Hauptfiguren, aber worum geht es denn eigentlich grundsätzlich? Das wollen wir auch mal abhaken. Generell basiert das Ganze auf einem Buch von Camille DeAngelis, amerikanische Autorin, auch wenn der Name eher italienisch vermuten lässt oder etwas ähnliches. Ja, ist eigentlich eher so eine YA-Novel, Young Adults. Und ja, worum geht's? Es geht um die junge Maren, die ist, glaube ich, gerade 18 oder 19. Das Ganze spielt in den 80ern in den USA und ja, Maren haut von zu Hause ab oder beziehungsweise schlägt sich alleine durch, wird eher von ihrem Vater ja im Stich gelassen und ja, trifft dann einen anderen Streuner, den jungen Lee, das ist Timothée Chalamet und die beiden ja verlieben sich und schlagen sich von Stadt zu Stadt, von Bundesstaat zu Bundesstaat einfach durch und ja, dabei lernen sie ja sich gegenseitig kennen, sie finden zueinander, müssen aber auch ja Frieden mit ihrer Vergangenheit machen oder auch mit ihrer eigenen Person und mit ihren Fehlern oder mit Sachen, die halt kompliziert oder schwierig in ihrem Leben sind. Und bis hier würde man ja sagen, es ist einfach eine ganz nette Coming-of-Age-Story, romantisch angehaucht. Aber jetzt kommt der große Twist, das dunkle Kapitel, das sie ja nicht ganz hinter sich lassen können und was sie auch aktuell beschäftigt, ist halt, dass Maren und Lee beide Kannibalen sind. Und damit ist schon klar, wieso ich einfach sowas super spannend finde und mir denke, okay, hit me, ich will einfach mal sehen, was kommt denn hierbei raus. Luca Guadagnino macht einfach weirde Filme und das hier ist wirklich, hier schlägt er wirklich die Brücke zwischen Call Me By Your Name, ein wirklich klassische Coming-of-Age-Story, die sehr intim ist, sehr persönlich, viel Atmosphäre hat und wo es einfach um das sexuelle Erwachen von einem jungen Mann geht, um seine erste große Liebe. Und ja, dann gibt es auf dieser anderen Seite eben Suspiria, dieser super weirde Film, der einfach im Ostdeutschland, glaube ich, war es, oder war es noch, ist es Westdeutschland? Ich glaube, es war Ostdeutschland, noch vor der Mauer, vor Mauerfall. Und da ist ja auch alles mögliche an abgefucktem Horrorzeug passiert in dieser Tanzschule. Und hier schlägt er echt die Brücke zwischen diesen beiden ganz extrem unterschiedlichen Filmen. Denn hier haben wir eine Love Story und es geht ganz viel ums Erwachsenwerden und ums, ja, sich auch mit sich selber ins Reine kommen und zu überlegen, was macht mich aus, was definiert mich, bin ich vorbestimmt in dem, was ich kann oder kann ich auch einfach frei wählen, wie frei bin ich in meinem Leben. Und auf der anderen Seite haben wir hier definitiv auch Szenen und Momente, die heftig sind, weil, wie gesagt, die beiden sind Kannibalen und sie treffen im Film auch auf andere Leute, die Kannibalen sind. Und ja, was man vielleicht dazu sagen kann, innerhalb des Films wird das so dargestellt wie eine Krankheit beziehungsweise eine Evolution, eine Mutation von Menschen. Also es ist nicht so, dass die sich dafür entscheiden und sagen, ich habe einfach Bock, Menschen zu essen, sondern sie brauchen scheinbar. Sie haben wirklich diesen Crave, sie haben dieses Grundgefühl, diesen Drang und brauchen das einfach, um sich ja gut zu fühlen, beziehungsweise ja, um überhaupt richtig zu funktionieren. Und eben, das wird im Film auch nie anders dargestellt oder so, das kann ich jetzt schon sagen. Der Film ist an der Stelle einfach Fantasy, dass er sagt, okay, es gibt Menschen, die halt von Natur aus, ihrer Genetik her, Kannibalen sind. Scheinbar kann es auch vererbt werden an die nächste Generation. Und ja, das ist einfach die Grundstory. Und dementsprechend ist eigentlich schon so ein bisschen klar, wie sich dieser Film anfühlen wird, falls ihr den gucken wollt. Der Film ist definitiv richtig unerschrocken und das ist sein größter Pluspunkt. Er ist da wirklich schön kompromisslos in seinem Szenario. Denn dieses ganze Szenario ist ja total bizarr. Es ist auch richtig creepy an manchen Stellen. Es hat schon auch Horrorelemente. Aber es hat auch wirklich romantische und auch witzige Elemente, weil das halt auch so völlig absurd ist, wenn die halt darüber reden, ja, okay, dann müssen wir jetzt irgendwen essen, ne? Wir brauchen das. Was machen wir denn jetzt am besten? So, wie gehen wir da vor? Und das ist manchmal auch lustig und es wird manche Leute verstören. Aber eben, wie gesagt, es gibt trotzdem auch diese zwischenmenschlichen, feinen Momente, wo du einfach nur diese zwei jungen Menschen siehst, wie sie versuchen, irgendwie auch das mit sich selber in Einklang zu bringen, versuchen trotzdem noch, ja, sich auch nicht selber dafür zu hassen, dass sie so sind, wie sie sind. Und da schwingen natürlich ganz viele Subbotschaften mit, die hier ja eher leichtfüßig auch eingewoben werden, die man nicht lesen muss, wenn man nicht will. Man kann diesen Film auch einfach als unterhaltsamen, strangen Horrorfilm sehen. Aber natürlich hat Luca Guadagnino, weil er auch ein wirklich toller Regisseur ist, hier ganz viel schönen Subtext auch durch die Bilder reingelegt. Das ist auch wirklich ein schön anzusehender Film. Er erinnert mich auch teilweise wirklich an so Filme aus den 80ern und 90ern. Also die Ästhetik ist auch sehr, sehr gut erhalten, weil man wirklich sich daran erinnert fühlt an Filme aus der Zeit. Oder generell ist es ja auch eine Geschichte, die jetzt nicht das erste Mal in der Form erzählt wird. Es gibt auch einen berühmten südkoreanischen Film, Thirst, der auch sowas thematisiert. Da geht es aber eher um Vampire. Und ja, also es gibt ein paar solche Filme, auch gerade aus der Zeit, auch 80er, 90er. Catherine Bigelow hat auch einen gemacht. Es entfällt mir, ist natürlich gerade der Titel entfallen und ich immer mit meinen fehlenden Notizen, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Aber da geht es auch um so eine Bande von Typen, die halt irgendwie auch unsterblich sind Vampire oder so, müssen Menschen essen, müssen beziehungsweise eher Blut trinken und gehen da halt auch relativ rabiat vor. Und all diese Filme, irgendwo werden die schon hier alle ein bisschen wachgerufen, aber er hat trotzdem seinen ganz eigenen Stil, gerade weil er diese Romantikkomponente sehr viel komplexer und der sehr viel stärker ausarbeitet und der auch sehr viel Raum zum Atmen gibt. Aber das ist, wie gesagt, der größte Vorteil. Also wenn ihr einfach was sehen wollt, was definitiv nicht von der Stange ist und sich eigenartig anfühlt und wo man auch nicht am Ende rausgeht und sagt, ja, so, ich habe jetzt hier ein finales Urteil gefällt und der Film will mir das und das sagen und so ist das. Nö, macht der Film nicht. Und es ist definitiv ein Blick in das Leben von solchen Figuren und das weitere Schöne daran ist auch, dass diese Figuren auch so ambivalent sein dürfen, denn wir haben eben nicht so einen klassischen Film gut gegen böse. Wir haben ja auch, also mit Twilight, wie man es auch gesehen hat, oder ich erinnere mich an Warm Bodies, sind jetzt beides natürlich. Nee, stimmt, Warm Bodies waren ja Zombies, waren ja keine Vampire. Aber da war es ja eher so, da war ja auch dieser romantische Aspekt drinnen, aber man hat ja eigentlich immer sich darum herumgewunden, so das düstere Element daran wirklich ordentlich zu thematisieren, so was das eigentlich heißt, wenn deine Hauptfiguren, die Protagonisten, mit denen du ja auch mitleiden willst und die du ja auch mögen willst, dass die halt Sachen machen, die extrem amoralisch sind, wo du sagst, okay, die töten halt irgendwo Menschen. Aber bei Twilight, glaube ich, hat man sich dann immer sehr daraus gewunden, indem man einfach sagt, die trinken irgendwelche Blutpakete aus irgendwelchen Kliniken oder sowas, irgendwie Tierblut oder so. Und ja, man hat das nicht so wirklich in seiner Komplexität befasst, sich damit befasst mit dieser ganzen Thematik, was ja auch okay ist. Also Twilight will ja jetzt auch nicht unbedingt erwachsene Leute ansprechen, sondern eher vielleicht so 16-Jährige. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber auch Warm Bodies, weiß ich nicht, habe ich damals gesehen, war auch nett, nette, leichte Komödie, die das halt sehr humoristisch dann aufgegriffen hat. Aber ich finde das hier gerade cool, dass man beide Elemente so ja, stehen lässt und auch sagt, das ist schon richtig abgefuckt und das ist auch richtig, richtig gruselig und creepy, dass die das machen. Und sie versuchen ja auch ihren eigenen moralischen Kodex da zu finden, diese beiden jungen Menschen, wie sie damit umgehen, wen sie essen und warum und unter welchen Umständen. Sie lernen eben auch andere Ansätze kennen von anderen Kannibalen, die sie halt treffen. Und da kommen wir noch ein bisschen zu den anderen Schauspielern, die wir in diesem Film haben. Wir haben ja auch noch Mark Rylance, auch wieder so ein Name, kennt man wahrscheinlich nicht, wenn man jetzt nicht ein super Filmenthusiast ist. Aber Mark Rylance hat seinen Oscar vor ein paar Jahren gewonnen. Ich glaube, bester Nebendarsteller war es für Bridge of Spies, ein Spielberg-Film. Auch zu dem habe ich eine Folge gemacht damals. Ich war da ja nicht so begeistert und vor allem bin ich von Mark Rylance als Schauspieler persönlich einfach nicht ganz so hooked. Muss ich einfach sagen, es ist sehr subjektiv an der Stelle. Ich finde irgendwie seine Art zu performen, das ist irgendwie, ich mag das nicht so ganz. Ich finde den immer weird, auch wenn er eigentlich sehr vertrauensvolle oder auch sympathische, väterliche Figuren spielen soll, finde ich ihn immer irgendwie, ja, im Englischen sagt man off-putting. Also ich finde ihn immer so ein bisschen, ich fühle mich nicht ganz wohl mit dem. Was hier aber gut passt, denn Mark Rylance spielt auch einen Kannibalen und Mark Rylance ist ja, also wenn ihr den jetzt nicht vor euch habt, optisch, ist ein älterer Herr. Ich weiß nicht, wie alt er ist, Mitte 60 oder so, würde ich schätzen. Vielleicht ist er auch jünger und sieht nur so alt aus. Er spielt jedenfalls Sully und er ist so der erste Kannibale, den Taylor Russells Figur, also Maren heißt sie im Film, sieht, das ist der erste Kannibale, den sie auch trifft. Er bringt ihr viele von den Basics bei, weil sie vorher so gar nicht weiß, was sie ist und was los ist. Und er spielt definitiv eine Figur, die einfach sehr, sehr weird ist und ja auch sehr früh im Film dann klar macht, worauf man sich einlassen muss und was für strange Stimmungsschwankungen dieser Film auch hat. Also wirklich zwischen eben klassisches Coming of Age und ich will einfach mich selber als Mensch finden und dann in der nächsten Szene treffe ich aber einen alten Mann, der mir erklärt, hey, lass mal die alte Frau da essen oder sowas. Also das ist alles sehr, sehr weird. Und Mark Rylance ist auf jeden Fall ein sehr bekannter Schauspieler und ich fand ihn hier ausnahmsweise mal sehr passend für mich persönlich besetzt, weil er einfach strange und weird sein soll und das passt hier einfach gut. Das ist er auch. Und das war für mich aber immer, also deswegen, das, was ich von ihm immer so ein bisschen wahrnehme, passt halt hier gut rein. Ich finde ihn eher fehlbesetzt, wenn er sympathische Figuren spielen soll oder Figuren, denen man vertrauen soll, die man gut finden soll, weil ich finde ihn immer irgendwie ein bisschen weird. Er würde eigentlich richtig gut in Komödien von den Coen-Brüdern, in frühe Coen-Brüder-Komödien passen, wie Fargo oder so. Da würde Mark Rylance super reinpassen, weil er hat einfach was Komisches an sich. Und in einer kleinen Rolle haben wir auch Michael Stuhlbarg, der ja auch schon in Call Me By Your Name damals mitgespielt hat. Da hat er den Vater von Timothy Chalamet gespielt. Hier spielt er eine kleine Nebenrolle. Aber ich will ihn erwähnt haben, weil das so ein Schauspieler ist, der läuft immer unterm Radar. Der ist bis heute immer noch nicht so richtig groß rausgekommen, sodass man wirklich sagt, oh, der große Michael Stuhlbarg. Und dabei ist er in so vielen Sachen immer richtig fucking gut. Dope Sick war eine Serie zuletzt mit ihm, wo er den Vorsitzenden eines Pharmakonzerns spielt. Und er spielt ein richtiges Arschloch da. Aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und A Serious Man ist das erste, was ich mit ihm gesehen habe, wo er auch eine sehr weirde Figur spielt. Aber er kann eben auch sowas wie Call Me By Name, ist ein unglaublich herzlicher und warmherziger Mensch, den man einfach nur liebt. Und hier spielt er wieder was ganz anderes. Er spielt, ist ja auch kein großer Spoiler, er spielt auch einen Kannibalen, den sie auf ihren Roadtrips treffen, der wieder eine andere Philosophie hat, wie man damit umgeht. Und ja, also rundum eigentlich eine sehr gute Besetzung. Wo ich aber jetzt ein bisschen Kritik üben muss, ich finde nicht, dass alle Leute hier gleich gut sind, ich bin da einfach ehrlich, gerade Taylor Russell, die Hauptfigur spielt, sie macht das nicht schlecht, aber sie spielt halt hier mit richtigen schauspielerischen Schwergewichten, also wirklich Leute, die ich von ihren Performances her richtig, richtig toll finde und auch wenn ich ihn ja immer ein bisschen übertrieben gehypt finde, sodass alle Leute Timothy Chalamet immer so als den größten Schauspieler der nächsten Generation bezeichnet. Da will ich mich immer nicht anschließen, aber man kann ihm nicht absprechen, dass er ein wirklich guter Schauspieler ist. Und der ist auch hier wieder super engaging. So, man findet ihn sofort interessant. Er hat einfach ein Charisma und das bringt er in seine Rolle ein, obwohl er deutlich nach Maren in dieser Story vorkommt. Und sie, ja, obwohl sie die meiste Zeit bekommt und auch die Handlung sich primär um sie dreht und was mit ihr los ist und ja, wie es ihr geht und was ihre Vergangenheit angeht und was sie für die Zukunft vor sich haben wird. Trotzdem, finde ich, wird Taylor Russell nicht ganz dem Ganzen gerecht. So, es ist nicht schlecht oder so, aber wie gesagt, gerade im Vergleich dazu, dass dann manchmal tolle Schauspieler dazukommen, die manchmal nur eine Szene haben und in dieser einen Szene mehr Eindruck bei mir hinterlassen als sie, obwohl sie in diesem 2,5-Stunden-Film, glaube ich, in jeder Szene zu sehen ist. ja, aber vielleicht kann sich da ja auch noch was steigern. Wie gesagt, ich fand jetzt, sie war hier der schwächere Teil, aber ja, deswegen war sie nicht schlecht oder so, sondern sie hat einfach nur krasse Competition, wie man sagen würde. Und ja, aber wie gesagt, trotzdem macht es auf jeden Fall Spaß. Und ja, das generell muss man ja auch sich darauf einlassen können, wenn man diesen Film gucken will. Wie gesagt, ich habe jetzt das Grundkonzept erklärt. Das sind zwei junge Kannibalen, die einfach sich selber finden wollen und ihre Romanze zelebrieren wollen. Und das Ganze ist ein Roadmovie. Es geht wirklich quer durch die USA, in alle möglichen Staaten. Und im Grunde, und das ist ja bei Roadmovies oft so, gibt es deswegen auch keine so super stringente Handlung. So im Sinne, ah, es gibt schon so ein Grund, warum die durch diese Staaten fahren und wo sie dann, und dann ändert sich auch die Motivation zwischendurch mal, ah, jetzt wollen wir dahin wegen dem und dem Ding. Aber das ist alles immer so im Hintergrund. Es geht wirklich, wie oft bei Roadmovies, einfach um das Feeling, um diese Freiheit, die damit auch vermittelt wird, gerade in den USA, wie das Land dort wirkt und die Menschen. Und das ist hier auch klassisch der Fall. Also man darf hier nicht erwarten, dass man hier super stringent und klar durch eine Handlung geführt wird. Wenn man also das erwartet, dass man hier einen klassischen Horrorfilm hat oder eine klassische klassische Horrorkomödie oder eine Romanze, wo ja Plotpunkt A, Plotpunkt B etc. Nee, hier, das ist alles sehr frei und atmet vor sich hin. Und das ist ja die größte Stärke von Guadagnino, dass er seine Filme so auch wirken lässt, dass man wirklich einfach in diese Welt eintauchen darf und einfach im Grunde, die beiden fahren mit einem blauen Pickup-Truck durch die Gegend und im Grunde sind wir oft so, man fühlt sich oft so, als würde man hinten auf der Ladefläche mitsitzen und einfach nur zuschauen, was die gerade machen. Und das ist manchmal eben verstörend, wie gesagt, aufgrund der Grundprämisse, dass es Kannibalen sind, aber es ist auch manchmal einfach sweet und einfach schön anzusehen und sehr atmosphärisch und das ist ja der größte Pluspunkt dieses Films. Aber er ist, gerade dadurch, dass er nicht so eine klare Handlung hat, auch für mich hat er sich hier ein- und zweimal hat er sich ein bisschen gezogen. Gerade weil man irgendwann das Gefühl hat, es gibt jetzt so einen konkreten Punkt, auf den sie hinarbeiten. Und der hat sich dann für mich wieder als etwas entpuppt, was eigentlich gar keine große Bedeutung hat. Und dann geht der Film aber einfach noch weiter. Dann würde man eigentlich meinen, okay, auf den Punkt haben wir hingearbeitet, jetzt ist der Punkt abgearbeitet. Dann geht der Film aber immer, glaube ich, noch eine halbe Stunde weiter oder so. Und das fühlte sich dann, also ich will es nicht spoilern, aber es gibt so einen gewissen Plotpunkt, nach dem haben sich ein paar Sachen ein bisschen drangeklebt angefühlt, im Sinne von, warum ist das jetzt noch im Film oder hätte es das jetzt noch gebraucht? Also es gibt auch hier und da, wie gesagt, es ist auch ein Horrorfilm an manchen Stellen, also es ist schon ein, zwei Sachen sind creepy oder unangenehm und nicht alles davon funktioniert immer ganz perfekt für mich. So ein, zwei davon wirken so ein bisschen, ja, das hat man jetzt drin, weil das gehört in einen Horrorfilm rein oder warum ist das an der Stelle so inszeniert, wie es inszeniert ist. Wie gesagt, ich will das nicht spoilern, weil das ist definitiv ein Film ist, der Spaß macht, wenn man ihn sehr blind erlebt und wo man eben nicht weiß, was kommt als nächstes, was für komische Figuren treffen sie als nächstes. Das ist essentiell für das Roadmovie-Genre, würde ich sagen. Und ja, dementsprechend von mir auf jeden Fall definitiv trotzdem eine klare Empfehlung. Über die Thematiken, ich versuche ja auch immer ein bisschen zu interpretieren, ist natürlich, wenn man jetzt Spoiler außen vor lässt, ein bisschen schwieriger. Aber im Grunde habe ich die Thematiken angesprochen und sie sind sehr universell. Eben dieses Coming of Age, dieses, ja, wo gehöre ich eigentlich hin? Was ist meine Rolle im Leben? Bin ich ein guter Mensch auch? Oder habe ich irgendwie Dinge getan, Fehler begangen, die nicht zu verzeihen sind? Und gerade durch dieses natürlich übertriebene Setting, dass es Kannibalen sind, diese beiden, also ja, andere Menschen essen. Dadurch würde man ja sagen, moralisch ist ja sowieso alles aus dem Fenster geworfen. Und genau das ist das Schöne, dass diese Figuren trotzdem uns sympathisch sein können und wir trotzdem mit ihnen fühlen. Auch wenn es Sachen gibt, wo wir sagen, natürlich ist das moralisch ja nicht so cool jetzt, aber das ist gerade das Tolle an solchen Filmen, dass sie eben nicht schwarz-weiß malen und nicht sagen, alles muss jetzt hier ganz angenehm und locker verdaubar sein, pun intended, für den Zuschauer, sondern manche Sachen sind halt weird und das Leben ist auch ein bisschen weird und manche Sachen sind halt nicht so super klar einzuordnen und das gehört dazu, weil wir alle Fehler haben und das ist in den Filmen von Guadagnino immer sehr präsent, seine Figuren sind nicht perfekt, seine Figuren haben Fehler und sind trotzdem extrem sympathisch oder auf jeden Fall interessant. Man will auf jeden Fall wissen, wie es mit ihnen weitergeht. Und man spürt oft oder meistens bei all seinen Figuren, dass die wenigsten davon irgendwie aus Missgunst oder aus Egoismus wirklich handeln, sondern wenn da überhaupt, dann ist es wirklich, wie hier sehr, sehr bildhaft, Überlebenswille. So, wenn ich halt einen Grundtrieb habe und den ich unterdrücken kann, ja, was mache ich dann so? Dann muss ich schauen, ob ich es trotzdem hinkriege oder ich habe vielleicht auch mal ein dunkleres Kapitel, wo ich dem halt sehr nachgebe. Und so ist es hier auch. Und dementsprechend, ich wollte über den Film auf jeden Fall sprechen, weil ich denke, das ist eine Empfehlung wert. Und er ist sehr, sehr strange. Und wie gesagt, schauspielerisch gibt es hier ein paar erinnerungswürdige Momente auch. Das kann man auf jeden Fall auch sagen. Und scheut euch nicht, wenn ihr den Film guckt. Wundert euch nicht, wenn ihr ab und zu lachen müsst. Auch das nehme ich an, ist vollkommen Absicht. Es gibt einfach weirde Momente. Bei mir im Kino haben gar nicht so viele Leute gelacht, hatte ich den Eindruck, schon ab und an mal, aber ich glaube, meine Begleitung und ich, fanden das definitiv lustiger als manche um uns rum, aber ich hatte das Gefühl, dass das soll schon so sein. Es ist einfach dafür zu bizarr, das Setting. Gerade dieser extreme Tonwechsel zwischen Romantik und Horror ist einfach, ja, gibt es wie gesagt auch ein paar andere gute Filme, die das auch machen. Und ich finde das immer eine sehr interessante Mischung, weil man es nicht oft kriegt und vor allem selten so gut. Wir haben schon auch öfter mal lustige Sachen, die mit Horror kombiniert sind, aber dann sind es halt so sehr weichgespülte Filme. Ich denke jetzt zum Beispiel an Ready or Not, war ein netter kleiner Film vor ein paar Jahren, der auch ganz kleine Horror-Komödie sein wollte, aber wo dann die humoristischen Elemente ja nicht so richtig witzig sind, sondern eher so, ja, ist halt eher so ein Karlauer oder so ein Basic-Joke. Und hier sind das schon, also hier ist es wirklich Situationskomik, muss man sagen. Hier gibt es Momente in dem Film, wo gar kein Dialog stattfindet, aber das Ganze einfach trotzdem lustig, weil man lustig ist, weil man einfach nicht fassen kann, was man da gerade sieht oder was die Figuren gerade machen. Und ja, ihr solltet nicht zu zart beseitet sein, das kann man schon sagen. Also wenn ihr jetzt wirklich mit Blut gar nicht klarkommt, dann seid gewarnt. Dann gibt es schon ein, zwei Momente, wo man vielleicht mal weggucken will. Guadagnino hatte auch kein Problem mit, mal hier und da was zu zeigen. Er macht das dann nicht super exzessiv. Also wenn ihr Suspiria gesehen habt, da ist es ja sehr, sehr krass. Da lässt er ja extrem eklige Prothesen auch herstellen, wo ja wir manche inneren Teile des Körpers sehr explizit und sehr lange sehen. Das ist jetzt hier nicht ganz so krass der Fall, aber es gibt schon ein, zwei kurze Momente, wo man sagt, hui, gut, das ist jetzt nicht so lecker oder das ist jetzt schon ein bisschen unangenehm. Und das macht es aber aus, das macht den Spaß auch aus. Und ja, dementsprechend auf jeden Fall eine Empfehlung. Es ist kein perfekter Film, wie gesagt, schauspielerisch. Ja, gibt es ein, zwei Stellen, die vielleicht nicht optimal sind. Taylor Russell, wie gesagt, glaube ich, ist ein bisschen überfordert vielleicht mit dem Material. Ist zumindest meine Wahrnehmung an der Stelle. Ist immer schwierig, das so ganz klar an einer Person festzumachen. Aber ja, wie gesagt, dadurch, dass sie halt ja als Schauspielpartner gegenüber Timothée Chalamet sitzen hat, der halt schon wirklich drin ist und routiniert. Hier übrigens auch ein Producer dieses Mal. Dadurch, ja, ist es, glaube ich, nicht ganz so easy für sie, wenn sie da nicht voll drin aufgeht. Aber sie war nicht schlecht, auf keinen Fall. Also man bereut es nicht, weil man sagen würde, oh Gott, die ist ja unterirdisch. Auf keinen Fall. Ja, wie gesagt, und am Ende gibt es eben ein, zwei Stellen, wo ich sage, okay, da hätte der Film jetzt auch schon aufhören können und da geht er doch noch weiter. Aber unterm Strich, das macht Laune. Das ist was Einzigartiges. Das ist strange. Das ist weird. Guckt es euch an. Es macht Spaß. Ja, dementsprechend, das war es schon auch schon wieder von Torfhofer Podcast. Ihr seht es, es gibt jetzt ab und zu mal so kürzere Folgen, einfach weil ich hier und da einfach noch ein paar Empfehlungen raushauen will, gerade weil ich jetzt den Rest des Jahres hier so ein bisschen schleifen ablassen. Und ja, jetzt haue ich einfach noch ein paar Sachen raus. Es kommen jetzt einfach noch ein paar Sachen. Aber es eignet sich auch nicht jeder Film für eine Tiefenanalyse, weil gerade so ein Film hier, der will auch gar nicht zu 100% ja, durchanalysiert werden, glaube ich, sondern da soll jeder auch was anderes mit rausnehmen. Und auch ich glaube, auch auf jeden wird der Film anders wirken, weil gerade mit diesem Genrewechsel kommt auch jeder unterschiedlich gut klar. Und das ist aber ein klassischer Film, über den man schön auch dann quatschen kann. Wieso manche Leute den gut finden, wieso manche Leute den nicht gut finden. Und ich mag das. Ich mag, wenn Filme, die müssen nicht kontrovers sein, aber es ist schön, wenn sie wirklich sehr unterschiedliche Reaktionen bei Leuten hervorrufen. Und das macht der hier potenziell schon, würde ich sagen. Ja, das war schon wieder vom Torfhofer Podcast. Und wie gesagt, wenn euch das bereichert hat, dann reicht's gerne weiter. Bis zum nächsten Mal.